HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Passend zum Thema Wiedervereinigung beschäftigen wir uns aber zuerst mit dem Hörbuch Spione im Zentrum der Macht von Heribert Schwan. Heribert Schwan wurde 1944 geboren. Er war Redakteur beim Deutschlandfunk und beim WDR-Fernsehen. Unter anderem war er verantwortlich für die Kulturfeatures im ARD-Programm und er hat dafür zahlreiche nationale und internationale Preise bekommen. Heribert Schwan verfasste zum Beispiel auch für Helmut Kohl drei Bände von dessen Memoiren. Zuletzt erschien von ihm das Buch Vermächtnis, die Kohl-Protokolle, das er zusammen mit dem in diesem Jahr verstorbenen Tilman Jens verfasst hat. Über dieses Buch kam es ja zum Rechtsstreit, erst mit Kohl selbst und dann mit seiner Witwe. Seine neueste Dokumentation heißt Spione im Zentrum der Macht. Und die ist auch auf CD erschienen. Dorothee Meyer-Karweg, was erfahren wir hier?
Ja, Heribert Schwan hat hier beschrieben, wie die DDR versucht hat, oft übrigens mit Erfolg, die Bundesrepublik auszuspionieren. Und dabei hat er sich auf das Zentrum der Macht konzentriert, also Bundeskanzleramt und die Bundesministerien.
Und da fällt vielen sicherlich die Guillaume-Affäre ein.
Ja, Günther Guillaume war ja der persönliche Referent des Bundeskanzlers Willy Brandt. Und er war Stasi-Offizier und 1974 wurde er enttarnt und Brandt musste dann zurücktreten. Aber Brandt war eben nicht der einzige Kanzler, auf den man einen Spion oder auch eine Spionin angesetzt hat.
Wer war denn sonst noch betroffen?
Ja, eigentlich alle Kanzler, also von Konrad Adenauer bis Helmut Kohl und eben viele Ministerien.
Wie hat Heribert Schwan recherchiert?
Das war schon sehr aufwendig. Er hat 2005 beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einen Antrag auf Herausgabe von Aktenkopien gestellt, die eben über das Ausspähen von Bundeskanzlern und Bundesministern durch die Stasi informieren. Und nach 3 Jahren, also 2008, erhielt er dann mehr als 81.000 Blatt Aktenmaterial über die Spionagetätigkeit zwischen 1949 und 1989. Zuständig war die HVA, also die Hauptverwaltung Aufklärung, also der Auslandsnachrichtendienst der DDR. Und es ist eigentlich schon sehr erstaunlich, dass so viele Akten darüber zu finden waren, denn 1989 wurden möglichst viele von der Stasi vernichtet. Und dazu hören wir einen ersten Ausschnitt, interpretiert von Bodo Primus.
Um ein Haar wäre das generalstabsmäßig durchgeführte Verdunkelungsmanöver in Gänze gelungen und eine zentrale Hinterlassenschaft des Kalten Kriegs für immer ausgelöscht worden. Doch aller Gründlichkeit und allen Vertuschungsversuchen im Zuge der Selbstauflösung zum Trotz, der Versuch, Tabula rasa zu machen, hatte, wie wir heute wissen, Schwachstellen. In Parteiakten, in Rechenschaftsberichten an andere Abteilungen des Ministeriums für Staatssicherheit blieb so manches Aktenstück erhalten. Dann lieferte 2003 der amerikanische Geheimdienst CIA die sogenannten Rosenholz-Dateien an die Bundesrepublik aus. 381 CD-ROMs, auf denen vor allem mikroverfilmte Karteikarten der HVA festgehalten waren, persönliche Angaben zu den IMs, der Heerschar der inoffiziellen Mitarbeiter, ihr Auftrag, das Datum der Anwerbung. Insgesamt 350.000 Dateien, nur zu deutschen Staatsangehörigen. Die Originale hatten die Mitarbeiter auf Weisung vernichtet, eine Sicherungskopie aber blieb unter bis heute mysteriösen Umständen erhalten.
Ja, also auf all diesen Unterlagen und Recherchen der Stasi-Unterlagenbehörde konnte Heribert Schwan dann seine eigenen Recherchen aufbauen.
Und wie hat er das Ganze dann geschrieben? Das heißt, wie ist der Stil?
Ja gut, Heribert Schwan ist ja Journalist, also kein Wissenschaftler. Das heißt, er versteht es schon, aus drögen Akten spannende Geschichten zu filtern. Und das zeigt sich natürlich vor allem, wenn er auf die sogenannten Romeo-Agenten eingeht. Das sind Spione, die auf alleinstehende Damen, beispielsweise Sekretärinnen im Kanzleramt, angesetzt wurden. Und einer von ihnen war Albert Weißbach, der sich in der Bundesrepublik Franz Schwarz nannte. Er sollte sich in den 50er Jahren an eine Sekretärin im Bundeskanzleramt heranmachen. Doch diese Gudrun zeigte kein Interesse an diesem Franz. Na gut, dann wurde eben ein anderer Spion auf sie angesetzt, der I.M. Astor. Also hier lässt sich der Klarname nicht mehr ermitteln. Und das war ein reicher Hanseat.
Noch hatte sich Franz nicht ganz aus der Operation zurückgezogen und gab Astor den Hinweis, Gudrun werde bald zu einem Kuraufenthalt in die Nähe von Frankfurt am Main reisen. Die beiden IM entwickelten den Plan, Gudruns Kuraufenthalt zur direkten Kontaktaufnahme zu nutzen. Beide waren sie, nicht frei von männlichem Chauvinismus, der festen Überzeugung, dass ledige Frauen auf Kur besonders empfänglich für eine Anwerbung seien. Astor ließ sich also eine Heilbehandlung just in jenem Ort verschreiben, an dem sich Gudrun aufhielt. Der gewiefte Spion bekam ihre Anschrift heraus und mietete sich im Kurhotel ein, in dem auch sie logierte. Damit waren alle Voraussetzungen geschaffen, um sich unauffällig der Zielperson zu nähern. 2 Tage lang beobachtete der Agent ihr Verhalten, ihren Umgang. Schließlich sprach er sie in einem Tanzlokal an. Er wurde erhört. Zu fortgeschrittener Stunde vertraute sie Astor ein Geheimnis an und gab zu verstehen, dass sie Sekretärin eines Referenten des Bundeskanzlers sei. Astor gab vor, das nicht zu glauben und forderte so ihre Mitteilsamkeit heraus. Dabei erfuhr er Namen und Wohnort von Gudrun und ihrem Chef.
Tja, diesem Astor gelingt die Annäherung. Gudrun wird dann erst seine Freundin und später dann auch eine eifrige Spionin.
Schon eine erstaunliche Geschichte. Mhm. Wie erfolgreich war das dann? Welche Geheimnisse hat sie an die DDR weitergegeben?
Ja, das geben die Akten interessanterweise oft gar nicht her. Aber sie kam natürlich an sehr viele geheime Berichte heran und fotografierte und kopierte, was das Zeug hält. Das Bundeskanzleramt war interessant, aber auch zum Beispiel Ministerien, also wenn es jetzt um andere Spione geht, vor allem das Verteidigungsministerium natürlich. Also da wollte man wissen, was die BRD militärisch so alles plante, aber auch wie durchsetzt die Bundeswehr mit ehemaligen NSDAP-Mitgliedern war. Vieles davon stimmte, was die DDR rausbekommen hat, aber sie scheute dann auch nicht davor zurück, entsprechende Gerüchte in der Bundesrepublik zu streuen, um die BRD in Misskredit zu bringen.
Wie hat Ihnen denn die Lesung insgesamt gefallen?
Also das ist schon sehr spannend geschrieben mit sehr vielen Details, mitunter dann vielleicht auch ein bisschen zu vielen Details. Also da schwirrte mir ein bisschen der Kopf, wenn so eine Spionagegeschichte nach der anderen ausgebreitet wird. Und gleichzeitig kommt Heribert Schwan durch die Aktenvernichtung auch immer wieder natürlich an seine Grenzen. Also vieles lässt sich einfach nicht mehr rekonstruieren. Aber er gibt schon einen tiefen Einblick in Strategien, Pläne und Tricks der DDR-Spione und zeigt, wie das ganze System funktionierte und wie nah Spione an den höchsten Stellen waren.
Ja, jetzt ist beim Hörbuch natürlich auch die Stimme immer ganz entscheidend. Mhm. Wie hat Ihnen Bodo Primus hier gefallen?
Da musste ich mich schon ein bisschen dran gewöhnen, denn seine Stimme, wir haben es vorhin gehört, klingt ja schon doch recht alt. Also er ist auch schon über 80 und in dem Alter dann sich auch noch mal so eine Marathonlesung, also gut 11,5 Stunden zuzumuten, das heißt schon was. Aber man kommt dann rein in die Geschichte und hört dann auch gebannt zu. Das ist eben jetzt eine ganz besondere Art, den Tag der Wiedervereinigung zu begehen. Immer daran denken natürlich, dass Spionage auch in die andere Richtung funktionierte.
Spione im Zentrum der Macht von Heribert Schwan. Bodo Primus ist der Sprecher. Es sind 2 MP3-CDs, 11,5 Stunden Laufzeit zum Preis von 24 Euro. Und erschienen ist diese CD bei Random House Audio.